Hallo Herr Neuhoff.
Hallo Herr Ruder.
Welche Meinung haben die Wirtschaftsleute zu dem Ergebnis der Klimakonferenz im November 2017 in Bonn?
Für viele Unternehmen ist in der Zwischenzeit das Ergebnis von Bonn und insbesondere der vorgelagerten Konferenz in Paris sehr wichtig, denn es betrifft die Zukunft ihrer eigenen Unternehmen und ihrer eigenen Familien. In Bonn spezifisch wurde detaillierter diskutiert, wie die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens geschehen soll. In Paris waren ja festgelegt worden, dass wir weltweit die Treibhausgasemissionen so beschränken wollen, dass wir maximal 2 Grad, besser 1,5 Grad Temperaturerwärmung weltweit nur erreichen. Für die Unternehmen zeigt sich, wie wichtig es ihnen ist, allein an den vielen Veröffentlichungen der verschiedenen Gruppen. Es gibt zum Beispiel in Deutschland die 2-Grad-Initiative von vielen der führenden Unternehmen, die auch jetzt im Kontext von Bonn veröffentlicht hatte, wie wichtig die Formulierung von klaren Politiken zur Umsetzung von Bonn ist. Es gibt international die Carbon Pricing Leadership Coalition oder Initiativen zum Beispiel des Finanzsektors im Rahmen des Institutional Investors Group on Climate Change, bei denen sehr viele der großen Finanzakteure oder Unternehmen dabei sind und alle fordern gemeinsam, sie brauchen klare politische Rahmenbedingungen, damit diese sehr wichtigen Klimaziele erreicht werden können.
Sie haben die großen Unternehmen erwähnt. Ist das Thema Klimaschutz auch bei den mittleren Unternehmen oder bei den kleinen Unternehmen auf der Tagesordnung?
Bei unseren Projekten und in meinen Gesprächen arbeite ich immer sehr gerne auch mit mittleren und kleinen Unternehmen zusammen. Zum einen können sie sehr viel schneller und direkter agieren und zum anderen sieht man hier oft nochmal sehr viel mehr Motivation. Neue Technologien, neue Ansätze werden oft in kleinen Unternehmen umgesetzt und vorangebracht und dann auch erfolgreich angewendet. Und das haben wir bei uns auch oft gesehen.
Bedeutet eine Reaktion bei einem mittleren Unternehmen, bei einem kleinen Unternehmen auch schnell mal ein neues klimafreundliches Produkt?
Ja, große Unternehmen haben oftmals die Befürchtung, dass ein neues Produkt im Wettbewerb mit dem existierenden Portfolio stehen kann und zögern darum immer wieder mit der Einführung neuer Produkte. Kleine Unternehmen, die in einen neuen Markt kommen, konzentrieren sich darauf, ihr neues Produkt, ihr neues klimafreundliches Produkt gut zu platzieren und so schnell wie möglich Wachstum dafür zu erreichen.
Verhindert das Streben nach Gewinn und Macht am Ende nicht einen wirksamen Klimaschutz?
Viele Unternehmen können bereits heute wirksamen Klimaschutz betreiben. Das ist wichtig für die Reputation des Unternehmens. In anderen Bereichen reicht die Reputation vielleicht alleine nicht aus. Zum Beispiel die Hersteller von Stahl und Zement haben ein Produkt, das in ganz vielen Anwendungen zum Einsatz kommt, wo die Endkunden sich gar nicht spezifisch darüber entscheiden, woher der Stahl oder der Zement kommt und wie er produziert wurde. In diesen anderen Bereichen sind sicherlich klare Politiken wichtig, um auch den Unternehmen dort sowohl die Anreize zu geben, klimafreundlich zu arbeiten, als auch vielleicht sie darin zu unterstützen, die klimafreundlichen Optionen voranzubringen. In anderen Unternehmensbereichen ist es so, dass die Investoren sicherstellen wollen, dass ihre Investitionen auch langfristig tragfähig sind und nicht auf einmal der Wert des Unternehmens abstürzt, wenn zum Beispiel neue Politiken im Bereich Klimaschutz umgesetzt werden. Und da ist es so, dass die Investoren dementsprechend nachfragen, was sind die Politiken? Sie wollen Klarheit zu den Politiken, aber sie wollen auch Klarheit von den Unternehmen. Wie sieht eure Strategie aus? Habt ihr eine Strategie, mit den Klimaschutzpolitiken umzugehen? Und auch in einer Welt, die aktiven Klimaschutz betreibt, habt ihr ein Businessmodell, mit dem ihr dort erfolgreich sein könnt. Insofern können die Investoren in ein Unternehmen eine konstruktive Rolle spielen bei der Umsetzung von Klimaschutz in den Unternehmen.
Sind die Wirtschaftsleute zu der dringend notwendigen Umstellung der Wirtschaftsstrategie bereit, um den Klimaschutz zu unterstützen?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr unterschiedliche Wirtschaftsleute gibt. In allen Unternehmen gibt es Leute, die Familien haben und sich um die Zukunft ihrer Kinder kümmern. Sie wollen langfristige soziale Stabilität, Arbeitsplätze und auch eine funktionierende Umwelt. Und es gibt sicherlich andere, die vielleicht eher kurzfristig orientiert arbeiten. Insofern stellt sich eher die Frage, wie kann man die Leute unterstützen in den Unternehmen und von denen lernen, die auch nach Wegen suchen, nachhaltig zu wirtschaften. Und das hat sich für mich bisher mal sehr produktiv erwiesen, dass man in der Zusammenarbeit mit den Leuten, die nach neuen Optionen suchen, auch besser feststellen kann, wie kann man Politiken ausgestalten und diese besser kommunizieren.
Die Wirtschaftsleute, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsstrategie bereit sind, die zu einer Klimaschutz-Wirtschaftsstrategie bereit sind, ja, wie kann man die unterstützen?
Das ist das Thema einer hochrangigen Expertengruppe für nachhaltige Finanzierung, die von der Europäischen Kommission eingesetzt wurde und die auch in den nächsten Wochen über die Ergebnisse berichten wird. Die vorläufigen Mitteilungen fand ich von dieser Gruppe sehr spannend, weil im Endeffekt dort auch betont wurde, dass es wichtig ist, dass Unternehmen aufzeigen können und das auch transparent darstellen können, ob ihre Unternehmensstrategie langfristig nachhaltig ist. Das heißt, die Idee ist, dass Unternehmen sich überlegen, wie die Wirtschaft sich in den nächsten Jahrzehnten entwickelt und dabei auch ein Szenario berücksichtigen, das mit den Klimaschutzzielen kompatibel ist. Und vor diesem Szenario sollten Unternehmen dann darstellen, wie ihr Wirtschaftsplan, wie ihre Strategie aussieht, in dieser Entwicklung auch langfristig erfolgreich zu agieren. In dem Moment, in dem dieser Rahmen besser umgesetzt wird, haben natürlich auch Leute in den Unternehmen, die Interesse haben, nachhaltige Strategien umzusetzen, eine viel bessere Möglichkeit, diese erst im Unternehmen zu verankern und dann auch nach außen zu kommunizieren.
Wo in der Wirtschaft sollte diese notwendige Umstellung beginnen?
Die Umstellung beginnt sicherlich an allen Stellen zusammen, denn jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen ist auch beteiligt an vielen Entscheidungsprozessen und deren Umsetzung und kann somit auch mit seinen Arbeiten dazu beitragen, dass nachhaltigere Strategien umgesetzt werden. 30% der globalen Treibhausgasemissionen stammen aus der Herstellung von Stahl, Zement und anderen Grundstoffen. Das heißt, der Großteil auch der industriellen Emissionen kommt aus der Herstellung dieser Grundstoffe. Das spricht dafür, dass wir hier sicherlich auch sehr schnell vorangehen, um in diesen Bereichen Emissionen zu mindern. Das ist zugleich aber auch eine der größeren Herausforderungen, weil gerade in diesen Bereichen oftmals Energiekosten schon lange eine wichtige Rolle gespielt haben und dementsprechend einfach Verbesserungsmöglichkeiten oftmals schon umgesetzt wurden. Deswegen ist es meiner Einschätzung nach sehr wichtig, dass wir insbesondere für die Grundstoffsektoren uns klare Strategien überlegen, wie man zu klimafreundlicheren Produktionsprozessen und alternativen Produkten und deren effizienteren Nutzung und Recycling beitragen kann, um dann Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Unternehmen diese neuen Technologien, Produkte, Verhalten umsetzen können und damit zu diesen Emissionsminderungen beitragen können.
Ist die Dienstleistungswirtschaft überhaupt klimafreundlich gestaltbar?
Im Dienstleistungsbereich fallen ja auch große Energiebedarfe für Heizung oder Transport an. Die können mit besserer Effizienz im Gebäudebereich, im Transportsektor recht direkt stark reduziert werden. Damit ist natürlich auch der Dienstleistungssektor aus dieser Perspektive klimafreundlich gestaltbar. Zugleich stellt sich oft die Frage, welche Rolle kann der Dienstleistungssektor als Katalysator für Veränderungen auch in anderen Sektoren bieten? Denn es ist der Handel, der im Endeffekt Produkte aus der Industrie an Endkunden verkauft und dementsprechend auch die Rückmeldung der Kunden an die Industrie geben kann. Das sind die klimafreundlichen Produkte, die gewünscht sind. Oder der Chancen bieten kann für neue Produkte, um diese an die Frauen, an den Mann zu bringen. Denn wenn nachher die Endkunden nicht sich entscheiden, auch für klimafreundlichere Produkte, dann wird es für die Industrie schwierig, diese umzusetzen.
Wäre denn in der Dienstleistung Wirtschaft eine Veränderung des Arbeitsablaufes auch schon als klimafreundlich zu bezeichnen?
Wenn wir uns jetzt wieder in Bezug zum Beispiel auf die Grundstoffe, die Dienstleistungswirtschaft anschauen, dann zeigen die Analysen zurzeit, dass deutliche Verbesserungen der Emissionsminderung bei Grundstoffen daher kommen, dass Produkte so gestaltet werden, dass sie einfacher recycelt werden können, dass sie dann auch recycelt werden oder dass sie länger halten und vielleicht auch repariert werden können. All das kann teilweise unterstützt werden durch Regulierung der Hersteller der Grundstoffe und der Industrie, aber die Haltbarkeit, die Reparatur oder auch das Recyceln hat auch wiederum sehr viel zu tun mit den Verkaufskanalen, mit den Möglichkeiten, diese Reparaturen umzusetzen danach. Insofern spielt sicherlich die Dienstleistungswirtschaft hier eine wichtige Rolle und könnte dementsprechend auch andere Leistungen, Dienstleistungen anbieten, als es vielleicht zurzeit primär tut.
Damit meine ich ja beispielsweise auch, dass man den Papierverbrauch senkt, beziehungsweise auch alles, was in der Hinsicht anfällt, wie beispielsweise auch in den Verbrauchermärkten, dann auch wieder entsprechend zerkleinert und dann wieder dem Rohstoffkreislauf zuführt als klimafreundlich. Welche Rahmenbedingungen hätten die Politikleute den Leuten der Wirtschaft zu einer erfolgreichen Klimaschutzwirtschaft aufzudrücken, vorzugeben?
Würde ich vielleicht differenzieren zwischen den meisten Industrieunternehmen, bei denen im Endeffekt Energie und damit auch Klimakosten einen sehr geringen Kostenanteil haben am Gesamtkosten. in der Automobilindustrie zum Beispiel sind die Energiekosten weniger als 1% der Gesamtkosten bei der Herstellung. In diesen Unternehmen ist dementsprechend Energieeinsparen und Effizienz nicht besonders wichtig im Vergleich zu anderen Unternehmenszielen. Hier kann die Politik helfen, indem sie einerseits Fokus auf diese Energiekosten verlangt, die Umsetzung von Energiemanagementsystemen, vielleicht auch die Umsetzung von spezifischen Energieeinsparzielen und kann zugleich auch dafür stärkere Anreize geben, indem die Kosten für die Energie die Umweltkosten auch widerspiegeln. Das heißt, die Energieabgaben angepasst werden, sodass auch die Gesamtkosten abgebildet sind. In vielen Bereichen gilt es hier auch die Ausnahmeregelungen so weiterzuentwickeln, dass eben die Anreize für Energieeinsparung und Effizienz nicht verloren gehen durch die Ausnahmen, was bisher der Fall ist. Die zweite Ecke sind dann die Bereiche des Grundstoffsektors, den wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Im Grundstoffsektor fehlen auch meistens die finanziellen Anreize für effizientere Produktionsprozesse, Produkte, Materialien, weil die gesamten Energiekosten mit vielen Ausnahmen belegt sind und CO2-Kosten nur sehr eingeschränkt abgebildet werden. Auch hier ist eine weitere Entwicklung möglich und notwendig und kann ohne weiteres auch die internationalen Handelsauswirkungen berücksichtigen. Parallel dazu gilt es gerade bei den Grundstoffen vielleicht sich zu überlegen, wie können Anreize für neue Produktionsprozesse, für neue Produkte, für Ressourceneffizienz gesetzt werden, wie können dort finanzielle Förderungen vorangebracht werden. Wie kann den verschiedenen Akteuren in der Wertschöpfungskette besser ermöglicht werden, zusammen zu kooperieren, dass auch neue Ideen schnell umgesetzt werden?
Wäre es jetzt für die Politikleute überhaupt möglich, den Firmen zu sagen, ihr macht das jetzt so, so und so, damit wir das 1,5-Grad-Ziel, das 2-Grad-Ziel erreichen?
Ich glaube, es ist nicht notwendig, dass wir die spezifische Technologie vorschreiben, mit der etwas gemacht wird, sondern vielmehr wichtig ist, dass die Unternehmen Ziele bekommen. Das ist das Einsparziel, das wir erreichen wollen. Und hier sind die finanziellen Anreize für die eingesparten Energieelemente. Dann können die Akteure sich selber überlegen, welche Technologie für sie spezifisch hier am besten geeignet ist. Die Ausnahme von dieser allgemeinen Regel würde ich in zwei Bereichen sehen. Das eine ist, bei Querschnittstechnologien, wie zum Beispiel bei Beleuchtungen, haben wir oftmals sehr gute neue Technologien gefunden, LED-Lampen, und haben, glaube ich, auch sehr erfolgreich deren weitere Verbreitung in Europa erreicht durch klare Standards, dass die alten Glühbirnen nicht mehr verwendet werden dürfen. Damit kann so ein Prozess beschleunigt werden. Zum anderen, wenn wir die innovativen Technologien anschauen, dann werden wahrscheinlich auch die Regierungen mitentscheiden müssen, welche von vielen Optionen, die von verschiedenen Unternehmen gewünscht werden und gefördert werden wollen, nachher unterstützt werden. Hier gilt es, klare, transparente Prozesse, unabhängige Entscheidungsgremien zu finden, die dann sagen, hier sind 10 Anträge, die von Industrieunternehmen kamen für die Förderung von innovativen Technologien und hier sind die 4 besten, die werden jetzt gefördert. Auch da muss man dann auf spezifische Technologien eingehen, sonst kann ich mir das schwer vorstellen.
Wären aus Ihrer Sicht eigentlich bestehende Gesetze zu ändern, damit man der Wirtschaft noch einen Anreiz gibt oder auch, was aufdrückt?
Auf alle Fälle, denn wir haben ja zurzeit eine Situation, wo die Energiepreise geringer sind als in vielen Jahren der Vergangenheit und auch die Energiekosten für Unternehmen. Das heißt, die Anreize für Energieeffizienz und für die Nutzung neuer Produktionsprozesse sind sehr gering, obwohl wir eigentlich doch anspruchsvolle Klimaschutzziele erreichen wollen. Das heißt, hier gilt es, die Energiesteuern anzupassen, die Ausnahmeregelungen anzupassen, um die Anreize zu schaffen. Hier gilt es in manchen Bereichen nochmal klarer zu überlegen, welche Vorgaben werden gemacht als Ziele, die erreicht werden müssen und genau auch nochmal zu schauen, wo kann stärker Innovation gefördert werden, damit grundlegende Änderungen, grundlegende neue Technologien und Prozesse vorankommen, die notwendig sind, wenn wir 80-90% Emissionen mindern wollen.
Sind die Politikleute überhaupt bereit, da mal in der Hinsicht Vorgaben zu erarbeiten und dann auch zu veröffentlichen und den Leuten aufzudrücken?
Ich habe 10 Jahre lang in Großbritannien gewohnt und gearbeitet. Und dort fand ich einen sehr spannenden Ansatz, den Climate Change Act. Dort wird für jeweils 3-5 Jahreszyklen im Vorhinaus schon der Emissionsminderungspfad festgesetzt und dann geschaut, ob die Maßnahmen, die aktuell umgesetzt werden, ausreichen, diesen Pfad zu erreichen. Damit ist eine gewisse Langfristigkeit einerseits gegeben, auch eine Langfristigkeit, die es den Marktteilnehmern ermöglicht, frühzeitig ihre Strategien darauf einzustellen, aber auch eine Langfristigkeit, die es dem Politiker ermöglicht, zu diskutieren, was wollen wir eigentlich in den nächsten 5-10 Jahren erreichen. Und in den nächsten 5-10 Jahren wollen alle ja etwas sehr Gutes erreichen. Was wir jetzt gerade gesehen haben, ist, die Herausforderung, was passiert, wenn wir diskutieren wollen, was morgen umgesetzt werden muss, um übermorgen das Ziel zu erreichen. Da wird es oftmals sehr kontrovers. Das sind sicherlich auch Kontroversen, auf die man sich einlassen muss. Aber vielleicht kommen wir auch zusätzlich noch weiter, wenn wir dann die mittelfristigen Ziele klar definieren, klar herunterbrechen, was dann in verschiedenen Sektoren erreicht werden soll. Und dann auch mit diesem Commitment die Maßnahmen richtig umsetzen und nicht im letzten Moment der politischen Verhandlungen dann wieder zu Abschwächungen kommen.
Könnten die Bürgerinnen und Bürger durch das Verbrauchsverhalten eine Klimaschutzwirtschaft erzwingen?
Sie haben eine ganz wichtige Rolle dabei. Mit ihrer Nachfrage nach klimafreundlichen Produkten schaffen sie neue Märkte und erlauben oftmals auch den kleinen Unternehmen, neue Produkte auszuprobieren und voranzubringen. Zweitens sind in vielen Bereichen Klimaschutzmaßnahmen nicht besonders teuer. Das heißt, Preisanreize alleine reichen gar nicht aus, um viele Effekte zu erreichen. Und hier können dann Kunden die Unternehmen dazu motivieren, mehr umzusetzen, als es vielleicht reine Preisanreize erreichen können. Als drittes ist es aus meiner Erfahrung in vielen regulatorischen Prozessen so, dass politische Entscheidungsfinder und insbesondere auch Mitarbeiterinnen in den Ministerien sich schwer tun, Standards vorzuschreiben oder Politikmaßnahmen umzusetzen, wenn es nicht schon erfolgreiche Beispiele gibt, wie diese Maßnahme wirken kann. Das heißt, die Kunden, die als erstes die klimafreundlichen Produkte gekauft haben, wirken dann auch gleich als Vorbild für das, was die Politikakteure danach umsetzen können, damit auch breitere Kundenkreise erreicht werden können. Und auch da haben die Bürgerinnen und Bürger eine ganz wichtige Rolle.
Ist die Kundschaft wegen der Bequemlichkeit überhaupt bereit zu einer Umstellung des Verbrauchsverhaltens?
In der Zwischenzeit sind alle Produkte in gewissem Sinne klimaschutzrelevant. Und das heißt, es wäre theoretisch wichtig, dass bei jeder einzelnen Verbrauchsentscheidung ich die Klimaschutzimplikation berücksichtige. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass das Kunden insgesamt machen. Das zeigt, wie wichtig die regulatorischen, die politischen Rahmenbedingungen sind, dass in den vielen Zeiten, wo ich mich nicht darum kümmern möchte, ich trotzdem sicher bin, dass klimafreundliche Produkte zur Verfügung oder zur Auswahl stehen oder vielleicht sogar Vorschrift sind. Und deswegen glaube ich, dass Endkunden katalysierende Wirkung haben, dass sie am Anfang die ersten Märkte erzeugen, darstellen können, dass klimafreundliche Produkte möglich sind, dass sie attraktiv sind, dass es auch attraktiv ist, mit diesen Produkten gesehen zu werden, dass danach aber die Politik nachziehen muss und in vielen Bereichen dann darstellt, das sind die Produkte, von denen wir erwarten, dass die Standards jetzt auch von allen anderen Herstellern erreicht werden.
Wenn ich an die vielen greifbaren Produkte denke, ja, wie sollten diese klimafreundlich und nachhaltig verändert werden?
Vier Aspekte fallen mir so ein. Das erste ist, vermeiden, insbesondere bei Verpackungen, kann ja sehr viel der Klimawirkung vermieden werden, wenn die Verpackungen einfach einfacher sind oder gar nicht notwendig sind. Zweitens, über Mehrweg oder zusätzlich recyceln, kann auch oftmals der Klimaauswirkung reduziert werden. Das heißt, dass die Produkte von Anfang an so gestaltet werden, dass sie recycelt werden können, auch wertvolle Materialien richtig wieder genutzt werden und nicht downgegradet werden. Dadurch, dass Transport auch ein relevanter Faktor bei Klimaschutz ist und Ressourcen, sehe ich die Frage lokaler Wertschöpfungsketten. Wie können zum Beispiel im Landwirtschaftsbereich auch diese lokalen Produzenten stärker genutzt werden und ihren Wege zum Markt finden? Und als viertes vielleicht Langlebigkeit. Wie können Produkte so gestaltet werden, dass sie nicht so oft ersetzt werden, dass sie vielleicht auch einmal repariert werden können?
Ist jedes greifbare Produkt bei geeigneter Herstellung vollständig recycelbar und damit zu 100% ökologisch?
Das ist eine spannende Frage. Also vor 10 Jahren hätte, glaube ich, niemand antizipiert, wie umfassend LED-Lampen heutzutage kostengünstig und attraktiv Licht erzeugen können und einen Bruchteil des Stroms bedürfen, den wir früher brauchten. Oder wenn wir uns anschauen im Mobiltelefonbereich, ich glaube, es gibt nirgends einen Bereich, wo größere Anstrengungen unternommen wurden, um Effizienz voranzubringen, damit mit den Batterien so lang wie möglich so viel wie möglich gemacht werden kann. Das heißt, ich glaube, unseren Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt, wenn wir die Fähigkeiten einfach auch die Themen Klimaschutz fokussieren. Und insofern kann ich mir das bei allen Produkten vorstellen, dass sie sehr klimafreundlich sind in der Zukunft. Kann mir aber auch zugleich vorstellen, dass in vielen Bereichen es neue Produkte gibt, neue Verhalten, das, was bisher ein sehr klimaunfreundliches Produkt war. Wie es genau aussehen wird, kann und möchte man vielleicht auch gar nicht heute festschreiben. Aber ich sehe ja sehr viele Chancen und bin mir eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass wenn wir uns die Mühe geben, dass wir dann auch die Klimaziele umsetzen können.
Denn bei der Frage bin ich ja auch der Meinung, jedes Produkt wird ja aus irgendwelchen Stoffen hergestellt. Es wird natürlich im Vorfeld auch geplant. Ja, wenn man da wirklich sich bei der Erstellung viel Mühe gibt und auch richtig schön nachdenkt, ja, dann kann man das doch zu 100% wieder recyceln. Denn ein Produkt wird doch aus Stoffen erstellt, die dann auch wieder zurückführbar sind, oder?
Da würde ich Ihnen prinzipiell erstmal zustimmen und habe so das Gefühl, dass das Thema Ressourceneffizienz zwar immer wieder mal erwähnt wird, aber im Endeffekt politisch nicht stark genug unterstützt wurde, sodass die notwendigen politischen Rahmenbedingungen dafür einfach bisher fehlen. Denn, so wie Sie gerade sagten, der Anspruch, dass beim Design des Produktes schon erreicht wird, dass es später recycelt wird, das werden die meisten Kunden, wenn sie das Produkt kaufen, gar nicht berücksichtigen, weil wann wird es später recycelt? Und auch die Hersteller haben oftmals diesen langen Zyklus nicht wirklich vor Augen. Hier sind klare regulatorische Vorgaben notwendig, um das Ziel zu erreichen, und die fehlen zurzeit.
Naja, steht die Politik denn überhaupt dahinter oder hat sie schon so weit gedacht, dass man daran mal denken sollte, dass eben jedes greifbare Produkt vollständig recycelbar ist?
Es gibt sicherlich Politikideen, wie so etwas erreicht werden kann. Insgesamt habe ich aber das Gefühl, dass die ganze Diskussion Industrie und Klimaschutz leider in den vergangenen Jahren immer sofort diskutiert wurde in dem Kontext, würde Klimaschutz im Industriebereich zu einem Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie führen und was müssen wir dagegen tun? Und da ist sie dann oftmals auch versandet, die Diskussion. Wie ich vorhin schon sagte, Rahmenbedingungen können gestaltet werden, um die Anreize zu setzen, ohne dass Unternehmen deswegen ihre Produktion woanders hin verlagern. Und es wäre sehr wichtig und auch sehr spannend, gemeinsam zu diskutieren, wie können die Anreize gestaltet werden, dass industrielle Unternehmen klimafreundlich und ressourceneffizient Produkte herstellen und die Produkte auch diese Eigenschaften haben.
Wäre eine vollständige Umstellung der gesamten Wirtschaft zu einer nachhaltigen ökologischen Wirtschaftsstrategie möglich?
Herausforderung dafür ist, dass wir es wollen und dass wir gemeinsam zusammenarbeiten. Denn jede Veränderung ist nun mal etwas, was einigen Leuten eine Chance bietet und andere verunsichert. Und hier gemeinsam zu diskutieren, was erreicht werden soll und wie es erreicht werden kann, finde ich wichtig und ist sicherlich eine Grundlage dafür, dass Deutschland auch längerfristig wirtschaftlich erfolgreich ist, wenn es hier erste Schritte vorangeht mit vielen anderen Ländern, die hier vielleicht sogar schon weiter sind. Und zweitens ist es einfach wichtig, damit wir wirklich die Produkte und die Produktionsprozesse haben, die klimafreundlich sind.
Herr Neuhoff, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank an Sie.